NDR Info.
Zeitzeichen. Stichtag heute.
6. September 1969. Der Todestag der Schriftstellerin Josefa Behrens-Totenohl.
In einem Gespräch habe ich mal erlebt, dass mein Gegenüber in einen Wutanfall geraten ist, mich angeschrien hat, wie kannst du uns unsere wertvolle Dichterin hier klauen und ihr Ansehen beschämen?
Sagt der Regionalhistoriker Peter Bürger zur Debatte über die Schriftstellerin Josefa Behrens-Totenohl.
Auf der anderen Seite gab es aber auch in diesem Jahr wieder eine erfreuliche Entwicklung. Josefa Behrens stand noch auf einer Dichtertafel in Schmallenberg-Holthausen am Museum. Und diese Tafel ist abgenommen worden. Und unter anderem ist jetzt ein katholischer Publizist, Franz Goyeke, aus der Region, der von den Nazis im Konzentrationslager umgebracht worden ist, an ihre Stelle getreten.
Josefa Behrens-Totenohl ist im Dritten Reich äußerst populär gewesen. Ihre Erfolgsromane werden 50 Jahre nach ihrem Tod aber nicht mehr verlegt. Trotzdem löst die Schriftstellerin im heimischen Sauerland immer wieder Kontroversen aus, vor allem wenn Straßen, die an sie erinnern, umbenannt werden. Ihre Kritiker führen dann das recherchierte Belastungsmaterial an. Ihre Verehrer kontern mit dem Hinweis, dass sie im Entnazifizierungsverfahren nur als Mitläuferin eingestuft worden sei.
Ich glaubte, dass es nur eine Wahl gäbe zwischen dem Kommunismus und dem Nationalsozialismus. Und ich entschloss mich, dem Letzteren beizutreten.
Schreibt Josefa Behrens-Totenohl in ihrer posthum veröffentlichten Autobiografie Alles im Wandel.
Ich wollte nicht politisch arbeiten. Nur meinen kleinen Beitrag an Geld wollte ich zahlen. Das war alles. So meldete ich mich zur Partei im Juni 1931. Ich tat es in gutem Glauben. Dieser Glaube erfuhr im Laufe der Jahre manche Prüfung, bis er zuletzt in Schrecken unterging.
Mit solchen abwiegelnden Phrasen rechtfertigen sich nach dem Krieg viele Deutsche, die Adolf Hitler jahrelang angehimmelt haben. Josefa Behrens wird 1891 als drittes von 10 Kindern eines Schmieds im Dorf Grevenstein bei Meschede geboren.
Die biografischen Nachrichten weisen darauf hin, dass sie ein waches, aufgewecktes Mädchen gewesen ist. Und der Dorfpfarrer sagt, heirate du hier keinen Bauer, geh ins Leben. Was blieb damals möglich in dieser patriarchalen, sauerländischen, katholischen Welt für eine Frau, die in irgendeiner Weise unabhängig geistig arbeiten wollte? Sie wurde Lehrerin und blieb dann unverheiratet.
Doch Josefa Behrens will mehr. Mit ihrer Schularbeit finanziert sie ein Malereistudium an einer Düsseldorfer Privatschule. Und sie tritt, für eine Sauerländerin zu dieser Zeit höchst selten, aus der römisch-katholischen Kirche aus. Die Ehe ist keine Option, auch die Großstadt nicht. Über Umwege kehrt sie in ihre Heimat zurück. Sie zieht an den Rand des Totenohls im oberen Lennetal. Daher ihr Doppelname Behrens-Totenohl. Als Malerin will sie Karriere machen.
Ich nenne die Hauptmotive erstmal die Edda-Mythologie. Wotan taucht auf, der Rabe taucht auf, also die germanische Mythologie. Sie hat aber auch für einen befreundeten Nazi-Priester, Lorenz Pieper, arische Heilige gemalt. Der Christus ist natürlich blond bei ihr. Und die arischen Heiligen, die hat sie als Auftrag gemalt, die haben dann in Warstein sogenannte jüdische Reliefs ersetzt.
Josefa Behrens-Totenohl begibt sich immer mehr ins nationalsozialistische Milieu und abonniert den Völkischen Beobachter. Richard Euringer, der spätere Reichskultursenator, ermutigt sie, auf ihr Erzähltalent zu setzen.
Vermutlich das erste Werk, das sie nach der Machtergreifung der Nationalsozialisten veröffentlicht hat, ist ein Schullesebogen. Der Jude und das Goldstück, diese erste Lektüre für die Schulkinder, sollte in der Zeit, in der die Schulbücher noch nicht nationalsozialistisch ersetzt waren, über Lesebogen die nationalsozialistischen Inhalte in die Schule hineintragen. Und genau das ist mit diesem antisemitischen Märchen geschehen. Die Blickrichtung ist ganz klar, der Jude muss verjagt werden, er ist heimatlos, er gehört nicht zu uns, er muss weg.
1934 folgt der Heimatroman Der Fehmhof. Josefa Behrens-Totenohl versetzt ihre Leser zurück ins Mittelalter auf den Hof des Wulfsbauern im Lennetal. Es geht um Intrigen, Erpressung und ein bestochenes Femgericht.
Das ist ja der Punkt, der diese Literatur so einfach zu konsumieren macht,
sagt die Literaturwissenschaftlerin Ortrud Niethammer im WDR.
Ich habe das immer mit einem Krimi verglichen. Man weiß von vornherein, wie die Rollen verteilt sind, wer der Gute ist, wer der Böse ist und wie es ausgeht.
Bis in die stillen Berglande breitete sich der große Kampfplatz des Heiligen Deutschen Reiches aus. Und bis in die Berge verspürte man das Krachen und Beben, das durch alles Gebälk dieses großmächtigen Reiches ging, weil sein Fundament nicht gut war. Allzu viele widerstrebende Blutströme wirkten unverbunden und unvermählt mit ihrer Kraft hinauf und zerfraßen und zersplitterten das Gemäuer.
Ihr Hauptthema in dem Roman sind fremde Gruppen, die das heimatliche Kollektiv bedrohen, das rein erhalten werden soll. Zu diesen fremden Gruppen gehören an erster Stelle die wilden Völker, die schwarzen Völker, die sogenannten Zigeuner bei ihr. Die sind das Feindbild der beiden ersten Erfolgsromane.
So Regionalhistoriker Peter Bürger.
Das ist aber historisch absurd, weil 1347 gab es weder Sinti noch Roma im Sauerland, dass sie die rassistische Auseinandersetzung um 1934-35 in die Vergangenheit rückprojiziert, ist ganz klar ein politisches Motiv.
Josefa Behrens Totennohl gehörte zu den ersten westfälischen Künstlern, die durch ihre Begrüßung bereits ihre politische Einstellung erkennen ließ.
Schreibt Josef Schmidt, der sie als junger Journalist während des Dritten Reichs besuchte, später in einem Leserbrief.
Hinzu kam eine latente patriotische Haltung, die in antisemitischen Äußerungen gipfelte.
Als Bestsellerautorin wird Josefa Behrens Totennohl eine Leitfigur der Blut- und Bodenliteratur. Sie propagiert
die Rückkehr zur bäuerlichen Lebensordnung,
die Ablehnung der Verstädterung,
eine rassisch-biologische Deutung von Blut und Stammesart,
das Recht des Stärkeren,
die Stigmatisierung von Artfremden als Minderwertige,
die Aufopferung für das Volk.
Über eine 250.000 Exemplare des Femhof-Romans werden verkauft. 1936 erhält Josefa Behrens Totennohl den Westfälischen Literaturpreis und legt ein öffentliches Bekenntnis für Adolf Hitler ab.
Immer mehr erkennen wir, dass unsere Treue zum Führer die Treue zur Ordnung der Welt ist.
In einem Interview äußert sie sich über ihre hinterhältige Romanfigur Robbe.
Robbe könnte auch Jude sein. Der Wert eines Volkes besteht darin, dass es bereit zum Opfer ist. Für was aber soll der Jude opfern? Für was der Zigeuner? Für was der rasselose Robbe? So müssen diese Menschen zu den Feinden und Verderbern der anderen werden.
Von einem unpolitischen Naturell, wie Josefa Behrens Totennohl in ihrer Autobiografie behauptet, kann keine Rede sein. In der Giebelspitze ihres Hauses am Totennohl in Gleierbrück lässt sie ein Hakenkreuz anbringen. Dem nationalsozialistischen Frauenbild, das sie in ihren Romanen offen propagiert, entspricht die unverheiratete, kinderlose Schriftstellerin allerdings nicht.
De facto war sie eine Frau, die sehr viel rumgereist ist, die auch schon sehr früh alleine gereist ist. Also sie war in Spanien und in Skandinavien. Also da hat sie sehr viel gemacht.
Germanistikprofessorin Ortrud Niethammer.
Auch dann später, als sie stärker in die NS-Kulturarbeit eingestiegen ist, ist sie sehr viel gereist. Es gibt Listen im Diederichs Verlag, wo pro Monat 20, 25 Termine aufgelistet sind, die durchs ganze Reich führen, wo sie immer wieder die Ideologie verkauft der Frau, die zu Hause bleiben soll, die Kinder erziehen soll.
Die Gruppen, vor denen gesprochen wird, sind erstmal die nationalsozialistische Jugend, also HJ und BDM, die nationalsozialistische Frauenschaft. Und dann später ausgedehnte Reisen ins Ausland, in die besetzten Gebiete, nach Prag, ins sogenannte Wartegau, also das überfallene und besetzte Polen, nach Warschau. Und hier wird nationalsozialistische Kulturpropaganda im Ausland für Volksdeutsche inszeniert im großen Stil.
Im Deutschen Rundfunkarchiv findet sich Josefa Behrens Totennohls Stimme allerdings nicht. Doch es gibt Fotos im Christine-Koch-Mundart-Archiv, das sich im Museum Eslohe befindet. Sie zeigen die Schriftstellerin vor ihrem Haus mit Männern in Nazi-Uniform oder in ihrem Wohnzimmer, wo eine Hitler-Büste thront.
Als der Zweite Weltkrieg zu Ende war, kam eine Zeit, die man am liebsten vergäße. In dieser Zeit der wilden Not und Verfolgung war unsereins still und stumm,
schreibt Josefa Behrens Totenohl in ihrer Autobiografie.
Eines Morgens kamen 4 Männer von der Kriminalpolizei und fragten, ob ich SS-Männer beherberge. Ich sagte ja. In diesen Wochen sahen mich manche verzerrte Gesichter an. Wer jemals Nationalsozialist gewesen war, mag er politisch noch so wenig gehandelt haben, bleibt verfemt.
Die Hitlerbüste in ihrem Wohnzimmer ersetzt Josefa Behrens Totenohl 1945 durch einen Soldatenhelm. Das Hakenkreuz im Hausgiebel verschwindet.
Der Entnazifizierungsausschuss vor Ort kommt zu einem ganz glasklaren Urteil und sagt, sie war eine propagandistische, nationalsozialistische Aktivistin. Es geht in die nächste Instanz, das ist der Kreisberufungsausschuss. Und hier findet man ein absurdes Verfahren, nämlich dass sie gleich 2 Stufen von der untragbaren, erst zur minderbelasteten und dann zur bloßen, harmlosen Mitläuferin wird.
Denn, so das Urteil, sie sei eine Literatin naturalistischer Form und deshalb ohne direkte politische Wirkung gewesen. Ein Historiker recherchiert genauer.
Ulrich Opfermann hat sich die Mühe gemacht, hier im NRW-Archiv einfach die Akten mal anzugucken und stellt fest, dass Karl Bröhrmann, der Vorsitzende dieses Kreisberufungsausschusses ist, ein Pädagoge war, der selber Traktate für die Schüler mit Lobpreis auf den Führer, mit Lobpreis auf nationalsozialistische Helden geschrieben hat. Man hat den Bock zum Gärtner gemacht, ein Nationalsozialist, der eine andere Nationalsozialistin weiß wäscht.
Nach dem Krieg schreibt Josefa Behrens Totenohl weiter und geht im zerstörten Deutschland auf Lesereise. Ohne den Rückhalt des NS-Literaturbetriebs bleibt der Erfolg jedoch aus. 1956 beim Westfälischen Dichtertreffen in Schmallenberg wird sie von jüngeren Schriftstellern wie Ernst Meister oder Paul Schalück mit ihrer Blut- und Bodenvergangenheit konfrontiert, mit ihrer offenen Unterstützung des Hitlerregimes. Daraufhin zieht sie sich ins Private zurück.
Bei einem Vortrag in Finntrop 2014 über Josefa Behrens steht ein älterer Mann auf, Elmar Rademacher, und sagt: Herr Bürger, ich war 1957 mit Gustav Gründgens, dem berühmten Schauspieler, bei Josefa Behrens. Gründgens wollte Behrens kennenlernen. Und was wir feststellen mussten, war, dass sie weiterhin der nationalsozialistischen Linie folgte und sich in ihrem Judenhass sogar so weit steigerte, dass sie sagte, unser Hauptfehler war, dass wir die Juden nicht schon früher ausgeschaltet haben. Und da ist Gründgens ausgerastet und hat panikartig den Hof verlassen.
Ende der 50er Jahre schreibt Josefa Behrens Totenohl an ihrer Autobiografie Alles im Wandel.
Es kommt sogar dieser ungeheuerliche Satz vor: Wer den Krieg und diese ganze Zerstörung zu verantworten hat, das weiß ich nicht. Sie stellt sich zwar sonst als geistig Hochstehender, aber hier ist sie das kleine Naivchen, das gar nichts gewusst haben will.
1963, im Alter von 72 Jahren, wird Josefa Behrens Totenohl wegen einer schweren Demenzerkrankung entmündigt. Kurz vor ihrem Tod, heute vor 50 Jahren, am 6. September 1969, andere Quellen datieren den Tod bereits auf den 6. Juni, wird sie auf Bitte ihrer Schwester wieder in die Kirche aufgenommen. Peter Bürger, Publizist und katholischer Theologe:
Das ist der springende Punkt, die geistige Bereitung des ganzen Volks für diesen Massenmordapparat, der ja nur mit hunderttausenden Tätern möglich war. Diese geistige Bereitung haben Kulturschaffende übernommen. Und natürlich sind ihre Hände auch blutig. Und im christlichen Traditionssinne ist immer klar gewesen, man kann mit Waffen, mit eigenen Händen, aber eben auch durch seine Worte und geistige Tätigkeit beim Morden helfen.
2015 wird die Josefa Behrens Straße in ihrem Wohnort Gleierbrück umbenannt in Alter Weg.
Im Zeitzeichen erinnerte Christoph Formweg an Josefa Behrens Totenohl, die heute vor 50 Jahren gestorben ist. Redaktion: Hildegard Schulte.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.